Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir auch praktisch einen fliegenden Start machen, ne?
Gerne.
Oder? Gut. Also, wir sind bei, ich glaube, mittlerweile GK008. Das ist der Kurvenschubser-Podcast. Und zum allerersten Male in der Geschichte der Graukaue sitze ich nicht in Kiel, sondern wo sind wir?
Wir sind in Hamburg, und zwar in den Räumlichkeiten des HWWIs, meines Arbeitgebers. Fünfter Stock Fruchthof, für alle, die es interessiert, sitzen hier ganz gemütlich bei mir im Büro.
Wenn ihr das hier hört, sind wir nicht mehr da. Oder ich zumindest nicht.
Wer
Ja.
weiß.
Falls mir gleich
Ich dann
auf dem
schon.
Weg raus noch ein Job angeboten wird, dann vielleicht doch, aber wahrscheinlich nicht. Nee, genau, ist ganz schön. Also wir sitzen das erste Mal im selben Raum, während wir aufnehmen. Falls mit der Aufnahme irgendwas am Ende nicht ganz optimal ist, also mit der Audioqualität, kann ich das jetzt schon mal im Vorfeld entschuldigen. Das ist jetzt mit der Ausrüstung, die wir hier verwenden, der allererste Versuch. Ich hoffe, der Hall ist nicht zu stark. Wir probieren es einfach und dann schaue ich hinterher mal, ob wir damit zufrieden sein können, so wie es dann geworden ist. Ach so, ich dachte, wir haben so eine ungefähre Struktur. Wir haben uns so in etwa überlegt, was wir heute machen wollen. Und zwar wollten wir ein bisschen sprechen über den Nobelpreis oder den Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel, um genau zu sein, der ja im Zuge der normalen klassischen Nobelpreise jetzt bekannt gegeben wurde. Und in dem Zusammenhang werden wir auch noch mal kurz über den IG-Nobelpreis sprechen können. Ich dachte vorher, das haben wir bisher nicht so richtig gemacht, könnten wir noch einmal erklären, was es eigentlich mit den Namen Graukaue und Kurvenschubser auf sich hat. Da gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Ich habe dieses ganze Podcast-Projekt habe ich damals Graukaue genannt. Da warst du, André, noch gar nicht an Bord. Da hatte ich einfach nur beschlossen, dass ich irgendwie Podcasts aufnehmen möchte und hatte auch schon die Idee im Kopf, mit einem Ökonomie-Podcast anzufangen. Aber war mir nicht sicher, ob das dann der einzige bleiben soll oder muss und habe dann gedacht, dann gebe ich dem ganzen Projekt an sich einen Namen und habe das Graukaue genannt. Wie genau ich da drauf gekommen bin, weiß ich schon nicht mehr so genau, aber ich glaube, dir habe ich es schon mal erklärt, ne? Also was eine Weißkaue ist, was eine Schwarzkaue ist,
Genau.
habe ich dir, glaube ich, damals
Ja.
erklärt oder du wusstest es schon.
Nee, ich wusste es
Ne?
definitiv nicht.
Okay, gut. Also es sind Begriffe aus dem Bergbau und im Wesentlichen kann man sich das so vorstellen, dass die Bergmänner, wenn sie zur Zeche gegangen sind, dann sind sie eben zunächst in die Weißkaue gegangen. Da haben sie dann ihre ganzen ganz normalen Straßenklamotten hinterlassen, also ihre saubere Kleidung. Die haben sie in der Weißkaue aufgehängt, sind dann in die Schwarzkaue, haben dort ihre Arbeitskleidung bekommen und ihre Ausrüstung und sind dann eben eingefahren und auf dem Rückweg das Ganze umgekehrt. In der Schwarzkaue wird dann eben die ja, dreckige Arbeitskleidung hinterlassen und die Ausrüstung und dann geht es in die Waschkaue zum Waschen und Buckeln und dann anschließend in die Weißkaue. Da holt man sich dann wieder die normale Straßenkleidung ab und dann geht's nach draußen. Genau, ich weiß nicht, also einen Bergbaubezug haben wir ja hier nicht, aber
Nicht so direkt, ne?
nee. Aber irgendwie, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, also mir waren zumindest diese Begriffe irgendwie geläufig. Und der Name Graukaue gefiel mir dann, weil ich das Bild im Kopf hatte von einer Weiß- oder Schwarzkaue, wo eben die ganzen Prollen unter die Decke gezogen werden. Ne? Also da gibt's dann nicht, da hat dann nicht jeder Bergmann so seinen eigenen Spind, sondern stattdessen gibt's so Kauenhaken, an denen man die Kleidung aufhängt und dann zieht man die eben an so einem Stahlseil oder an einer Kette unter die Decke. Also jeder, der da mal Bilder von gesehen hat, kennt das. Da laufen dann entlang der Sitzbänke oder entlang der Wände der Kaue, da laufen dann Stahlseile oder so Ketten lang. Und jeder hat seine eigene mit irgendwie einem Vorhängeschloss oder so und kann dann eben seinen Kauenhaken dann von der Decke lassen. Und ich hatte irgendwie das Bild im Kopf von so einer Kaue, wo lauter so Mikrofone hängen, so wie man die von Boxringen kennt, ne, wo über dem Boxring so ein Mikrofon von der Decke herabgelassen wird. Und ich hatte einfach das Bild im Kopf von so einer großen Halle mit irgendwie unzähligen Mikrofonen, wo irgendwie alle möglichen Leute hingehen und ihre Mikrofone runterlassen und irgendwie zusammen Podcasts aufnehmen. Ja, ist vollkommener Quatsch, war irgendwie so ein Bild, was ich im Kopf hatte und dachte, der Name, ja, nehme ich den Namen, ne? Und außerdem, da der erste Podcast, der ein Ökonomie-Podcast werden sollte, dachte ich, passt das vielleicht auch ganz gut, weil die Schwarzkaue letztendlich so die industrielle Seite des Zechengeländes repräsentiert und die Weißkaue ist dann die Schnittstelle von der Industrie hin zum normalen Leben da draußen. Also es ist im Grunde genommen so wie die Brücke zwischen Untertage und Übertage. Ja. Gut, aber viel, viel tiefsinniger wird es auch nicht, das ist schon alles. Und außerdem habe ich Graukaue dann mal gegoogelt. Bevor es uns gab, hat Google dann immer gemeint, meinten sie Graukäse, weil es den Begriff eigentlich nicht gab. Und dann dachte ich, gut, das ist dann suchmaschinenoptimierungstechnisch vielleicht ein guter Begriff. Dann bleibe ich dabei. Ja, dann wird man in Zukunft, wenn man Graukaue googelt, findet man uns. Ja. Also vorher gab es, stimmt, eine Sache habe ich gefunden, es gibt in Mülheim an der Ruhr, gibt es die Zeche, Rosenblumendelle heißt die. Das ist ein Zechenverband aus drei kleineren. Da gibt es immer noch so Zechenführungen. Und dieser Verein, der die Führungen anbietet, der bewirbt die auf verschiedenen Webseiten mit einem Text, wo irgendwas drinsteht mit lernen Sie, was eine Graukaue ist. Und da ist es so, dass die einfach aufgrund von Platzmangel nicht eine Schwarz- und eine Weißkaue haben, sondern eine kombinierte Kaue. Und die nennen die Graukaue. So, aber gut. Der nette Herr von diesem Verein, den hatte ich dann mal angerufen, um sicherzustellen, dass eine Graukaue das ist, was ich vermutet habe. Und der war dann so lieb und hat mir das erklärt und ja, gut. Gut, und dann haben wir diesen Ökonomie-Podcast gestartet und haben beschlossen, nach langem Überlegen, ihn Kurvenschubser oder die Kieler Kurvenschubser zu nennen. Könntest du vielleicht erklären, was Kurvenschubsen ist?
Ja, also Kurvenschubse allgemein ausgedrückt ist eine Art von Schimpfwort für Ökonomen oder vor allem für Ökonomen, die sich in der Lehre im Undergraduate-Bereich sehr stark tummeln. Ich würde es am ehesten mit der Makroökonomie zunächst mal assoziieren und vor allem da Basic-Makroökonomie, was man so in den ersten Semestern lernt, ISLM-Modell, für diejenigen von euch, die das vielleicht auch mal gemacht haben, keynesianische Makroökonomie, wo man eben sehr stark damit beschäftigt ist, ja, Kurven zu schubsen, das heißt Kurven zu verschieben innerhalb von Diagrammen und dadurch bestimmte Parameteränderungen in den makroökonomischen Modellen zu reflektieren. Also im Grunde eben die Tendenz sozusagen, bestimmte ökonomische Erkenntnisse auf grafischem Wege, das heißt durch das Zeichnen und Verschieben von Diagrammen zu gewinnen.
Also üblicherweise hat man ja mindestens zwei Kurven, üblicherweise mit irgendeinem Schnittpunkt, der so üblicherweise wiederum Gleichgewicht darstellt. Ja, und dann hat man irgendwie einen exogenen Schock, der dazu führt, dass die eine oder andere Kurve sich in die eine oder andere Richtung verschiebt. Ja, und somit verschiebt sich dann der Schnittpunkt oder es verschieben sich Schnittpunkte. Und dann ist man letztendlich in der komparativen Statik, die wir ja mal erklärt haben. Also man hat verschiedene Gleichgewichte, die man miteinander vergleicht. Und ja, also letztendlich hat man ein Diagramm mit vielen Kurven, die man wild hin und her schiebt.
Genau. Ja. Bei dem man nicht immer unbedingt weiß, was jetzt so ein Detail dahinter steckt. Das ist vielleicht auch so ein Vorwurf, den man an solche Analyseformen richten kann. Dass es natürlich erstmal nur ein Ceteris Paribus-Ausschnitt ist, hatten wir auch schon darüber diskutiert, was das bedeutet. Es ist eben nur eine isolierte Veränderung von einzelnen Parameterwerten reflektiert. Und natürlich diese Diagramme, wenn es hochkommt, vielleicht mal dreidimensional sind, aber in der Regel zweidimensional. Und damit natürlich dann auch eben in den ausgedrückten Kurven nicht alle Zusammenhänge reflektieren können.
Ja, und vor allem für die für die Studenten in den frühen Fachsemestern ist nicht immer ganz klar, was dahinter steckt, ne? Weil viele dieser Dinge werden praktisch rückwärts erklärt. Also im ersten Semester lernt man schon dieses Kurvenschubsen kennen. Mhm. Und die Mikrofundierung für die verschiedenen Funktionen und Kurven versteht man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil sie auch nicht unterrichtet werden. Sie werden vielleicht in etwa erklärt, aber erst in den weiteren Fachsemestern geht es dann immer mehr in die Tiefe und man bekommt immer mehr ein Verständnis dafür, warum man diese Funktionen verwendet.
Und
warum.
Auch in der Darstellung werden sie natürlich zum Teil stark vereinfacht, wenn man zumindest teilweise nur mit Geraden, also mit linearen Funktionen arbeitet, die natürlich auch dann in der Form auch oft gar nicht herleitbar sind aus irgendwelchen mikroökonomischen Prinzipien oder aus bestimmten Präferenzannahmen. Hm. Oder man ist zumindest sich eben, wie du schon gesagt hast, nicht im Klaren darüber, welche Arten von spezifischen Präferenzannahmen oder sonstigen Annahmen notwendig wären, um jetzt wirklich auf diese schönen, geschmeidigen, linearen Funktionen zu kommen.
Genau. Und zu dem Kurvenschubser kam dann eben noch dazu, dass wir es in der Langform die Kieler Kurvenschubser genannt haben, weil es einfach eine schöne Alliteration ist und wir beide uns eben aus unserer gemeinsamen Zeit in Kiel kennen. Also wir sind halt ehemalige Kollegen an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und du bist jetzt schon ein paar Jahre in Hamburg, also warst das auch schon lange, als wir diesen Podcast gestartet haben. Und nichtsdestotrotz haben wir es dann so genannt. Und gut, jetzt sitzen wir beide hier in Hamburg, zumindest vorübergehend. Und das bringt uns dann auch zum nächsten Thema. Also wir hatten ja bisher nicht viel mehr dazu gesagt, dass wir ehemalige Kollegen sind. Also wir waren beide Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter an der gleichen Professur beziehungsweise im gleichen Institut. Als ich damals angefangen habe, warst du schon da. Also du hattest ja in Göttingen und Prag studiert und genau. Bist dann für die Promotion zur Uni Kiel gekommen.
Genau, es war 2009 und du hast ja dann zwei Jahre später angefangen, 2011.
Genau, 2009 habe ich noch meine Diplomarbeit da geschrieben. Ich weiß nicht, stimmt. Da warst du möglicherweise auch schon.
Doch, da war ich auch schon dabei. Ja, ja.
Genau.
Ich erinnere mich. Ja.
Und genau, dann hatte ich Kiel verlassen, war anderthalb Jahre weg und hatte gegen Ende meines Studiums angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was danach kommen soll und ob ich eventuell das mit der Promotion versuchen sollte und war mir fast sicher, dass ich das eigentlich nicht möchte. Also die Überlegung war im Wesentlichen, ich hatte jetzt 14 Jahre Schule, danach keinen Wehr- oder Ersatzdienst und danach dann 5 Jahre Studium und irgendwie brauche ich jetzt mal was Handfesteres und ich will mal irgendwie aktiv was machen und nicht weiter lernen. So, ne? Also, und ich hatte auch einfach keine gute Vorstellung davon, was eine Promotion ist. Also ich hatte nicht wirklich mit Leuten gesprochen, kannte auch nicht wirklich Leute, die das gemacht hatten. Vor allem nicht in dem Fachbereich, also nicht im Bereich Ökonomie. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann irgendwann beschlossen, dass ich das doch mal versuchen möchte mit der Promotion, weil ich wollte es ausprobieren, wissenschaftlich zu arbeiten, weil ich wollte schon im Bereich Ökonomie bleiben und hatte dann nach dem Studium angefangen, mich eben auch auf Jobsuche zu begeben und dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Tätigkeiten, die mich eher interessieren, die sind, die eine Promotion voraussetzen. Und ja, kam dann irgendwann zu dem Schluss, dass ich zumindest versuchen möchte, so eine Gelegenheit zu bekommen zur Promotion. Und das hat dann letztendlich geklappt. Also ich habe dann eine Stelle bekommen an der Professur, wo du eben damals warst. Diese Professur gab es nicht mehr. Das war die Professur für internationale und regionale Wirtschaftsbeziehungen. Also ich hatte VWL mit Schwerpunkt internationale Wirtschaftsbeziehungen studiert und hatte eben an dieser Professur auch meine Diplomarbeit damals geschrieben. Ja, genau. Und dann habe ich 2011 dort angefangen. Du warst schon da und bist dann, glaube ich, 2013 hast du
2012 sogar schon. Also ich bin zum Wintersemester 2012 dann ans HWI gewechselt.
Ach, so früh.
Ja.
Okay. Und dann hattest du, da musst du aber gut und verteidigt hast du dann.
Verteidigt habe ich dann erst im Sommer 2013.
Ach, so rum.
Ah, so rum okay. War es, ja, ja. Und erst gewechselt und die Diss war eigentlich inhaltlich schon fast fertig. Ja. Dennoch musste ich ein wenig warten, bis dann der Doktorvater sich bequemt hat, sie dann doch am Ende dann durchzuwinken. Und das hat dann eben nochmal dieses halbe Jahr am Ende gekostet.
Gut. Aber wir dürfen verraten, sie wurde durchgewunken.
Ja.
Und
sonst hätte ich jetzt auch den Job hier nicht mehr.
Gut,
ja. Nicht da immer noch dran sitzen würde.
Das stimmt. Also unterm Strich warst du ziemlich schnell und dann eben Ende 2012 auch weg. Und ich war damals noch recht neu und bin jetzt mittlerweile aber eben auch nicht mehr da. Also seit Ende Juni bin ich auch kein Mitarbeiter der Uni Kiel mehr und hatte das, glaube ich, in der letzten Episode mal kurz erwähnt. Mhm. Das gilt natürlich weiterhin und jetzt seit 2 Wochen oder offiziell seit vorgestern habe ich eben auch die Promotion abgeschlossen und habe jetzt bin jetzt in doppelter Hinsicht Alumnus der CAU Kiel. Ja, das heißt, du bist schon ein bisschen raus. Bei mir ist es noch alles ganz frisch und ich habe es noch nicht so zu 100% verarbeitet. Frage mich immer noch, ob das eine gute Idee war, die letzten 7,5 Jahre, weil ja, so lange habe ich gebraucht. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent zuzubringen. Ja, zu einem finalen Ergebnis bin ich noch nicht so wirklich gekommen. Alles in allem bin ich eigentlich recht froh, glaube ich, dass ich das gemacht habe. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Warum hast du es eigentlich, weißt du noch, warum du es überhaupt versucht hast?
Also im Grunde war es ähnlich wie bei dir. Ich hatte jetzt während des Studiums nie irgendwie den expliziten Plan, ich möchte jetzt unbedingt nachher noch in der Wissenschaft bleiben, ich möchte promovieren. Das war zunächst mal definitiv nicht so. Ich ging da eigentlich relativ, auch naiv ran, kann man sagen. Ich wollte erst mal mein Studium gut abschließen und mir dann eben genau überlegen, was fängst du dann damit an? Und da hatte ich jetzt nicht irgendwie einen ganz konkreten Karriereplan vor mir, dass ich jetzt irgendwie in einer bestimmten Branche landen möchte, sondern ich wollte eben das, was ich an der Uni gelernt habe, gut verwerten natürlich, dass ich nicht umsonst eben studiert habe, aber mich zugleich eben auch noch ein bisschen weiterentwickeln kann, also auch noch was dazulernen und jetzt nicht irgendwie in einem Job ende, der mich jetzt bis ans Ende meiner Tage auf dem Level hält, auf dem ich schon bin. Mhm. Und bei mir war es so, ich hatte meine Diplomarbeit 2008 im Sommersemester geschrieben und bin dann danach noch für ein halbes Jahr nach Prag gegangen, das du ja schon erwähnt, zum Erasmus-Studium, Wintersemester 2008, 2009.
Aber du warst noch nicht scheinfrei, oder?
Doch, ich war in der Tat schon scheinfrei.
Ah, okay.
Ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, ins Ausland zu gehen und eben auch so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, mir in dem halben Jahr nochmal näher Gedanken machen zu können, was ich jetzt nun eigentlich mit meinem Studienabschluss anfangen möchte.
Du warst dann in Prag aber schon auch Vollzeitstudent und hast auch Kurse
belegt? Ich habe auch Kurse belegt, ja, ja. Okay. Ich habe auch Scheine gemacht in Prag, habe sie aber, gut, bis auf einen, den habe ich, glaube ich, noch eingebracht, aber ansonsten nicht weiter mehr in den Studienabschluss, also in die Gesamtnote eingebracht.
Wie war das? Man musste doch, weil, also ich war ja auch Erasmus-Student, ich habe 2 Semester in Jönköping in Schweden zugebracht. Und bei Erasmus musste man doch so ein Learning Agreement unterschreiben, ne? Wo man
ja, ich auch.
Okay. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was die Sanktionen gewesen wären, aber wenn man nach Hause kommt und keine Klausuren geschrieben hat, keine Scheine gesammelt hat, ich glaube, dann kriegt man irgendwie die zweite Hälfte dieses Zuschlags ausbezahlt oder sowas, ne?
Also ich habe das eingereicht, also beim Erasmus Office, aber ich habe es eben sozusagen nicht mehr in meinen Studienabschluss aufgenommen. Mhm. So hatte ich das damals hingekriegt, weil ich eben an sich ja schon scheinfrei war.
Ja.
Und weil die Noten jetzt im Park auch nicht so überragend waren, dass ich damit irgendwas anderes hätte ersetzen wollen.
Okay.
Ansonsten wäre das sicherlich anders gewesen, aber insofern war es erstmal nur der unmittelbare Nachweis für das Auslandsstudium und mehr nicht.
Ja.
Ja, und als ich dann aus Prag zurückkam, Ende Januar, Anfang Februar, glaube ich, war das dann 2009, habe ich dann angefangen, mich zu bewerben. Hatte zu dem Zeitpunkt schon einen stärkeren Wunsch auch, dass ich promovieren möchte, jetzt nicht um jeden Preis, aber auch durch die Kurse in Prag habe ich eben festgestellt, dass ich A, noch nicht ausgelernt habe, dass da auf jeden Fall auch im Bereich der Ökonomie noch einiges zu entdecken gilt. Und dass ich aber auch nach wie vor Spaß und Disziplin habe und auch gerne noch mehr lernen möchte. Dass mich das auch, denke ich, persönlich noch weiterbringt in meiner Entwicklung. Deswegen war eigentlich von dem Zeitpunkt an eine Promotionsstelle schon der geeignete Weg für mich. Weil anderweitig, wenn ich erstmal fest im Beruf irgendwo in der Wirtschaft war, war für mich klar, dass ich da keine Chance mehr haben würde, mich fachlich noch deutlich weiterzuentwickeln, zumindest eben was den rein wissenschaftlichen Bereich anbelangt. Also hatte ich mich von dem Zeitpunkt an schon sehr stark auf Promotionsstellen konzentriert, hatte mich aber auch noch auf ein paar andere Arten von Stellen beworben, unter anderem weiß ich noch beim Bayerischen Wirtschaftsministerium. Es war ganz witzig, also auch jetzt nicht aus freien Stücken heraus, sondern eben auf Basis einer Ausschreibung. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Abteilung das war, aber ich fand es eben ganz ansprechend und da wurden jetzt auch keine Restriktionen gestellt, was jetzt die ethnische Herkunft anbelangt oder ähnliches.
Du als Niedersachse dachtest, ja, hätte schlechte genau. Chancen. Das wäre wahrscheinlich in München gewesen, nehme ich mal an, ne?
Ja, das wäre München gewesen. Gut, über die Wohnungslage habe ich mir dann auch keine großen Gedanken gemacht, das wäre dann wohl später gekommen. Aber wie gesagt, der Großteil der Bewerbungen waren wirklich Promotionsstellen. Vor meiner Einladung nach Kiel hatte ich mich in Darmstadt schon vorgestellt, das war bei einem Statistiklehrstuhl. Wäre auch beinahe genommen worden, aber es war noch ein Bewerber dabei, der irgendwie der noch mehr in Statistik gemacht hatte, so wurde es mir erläutert, also sozusagen noch passgenauer war für die Stelle. Also habe ich die dann nicht bekommen. Und die zweite Einladung war dann eben auch in der Tat die nach Kiel, an den Lehrstuhl, den du auch beschrieben hattest, für internationale und regionale Wirtschaftsbeziehungen. Und da hat mich ehrlich gesagt zunächst mal so ein bisschen das Promotionsstudium abgeschreckt, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass mich das so ein bisschen Zeit kosten könnte, was letztendlich auch hat, ja. Muss man sagen.
Können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Und weil ich eigentlich am liebsten sofort direkt mit der Disk losgelegt hätte. Und da war das System eben so ein bisschen anders. Wie gesagt, können wir gleich ja nochmal im Detail besprechen, dass da eben zunächst mal ein paar Kurse abgelegt werden mussten und dann auch ein Exposé geschrieben werden musste, bis es dann richtig eben mit der eigentlichen eigenen Forschungsarbeit losging.
Bleiben wir vielleicht aber erstmal bei der Anfangsphase, sondern eben noch einen Schritt davor, also da, wo es darum geht, überhaupt die Möglichkeit zur Promotion zu bekommen. Mhm. Also in all dem, was du jetzt geschildert hast, also da gibt es eine Menge Parallelen zu dem, wie es bei mir war. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich eigentlich Ende meines Studiums, auch bei Abgabe meiner Diplomarbeit noch dachte, ich werde gar nicht promovieren, muss gar nicht erst versuchen und musste es dann halt aktiv versuchen. Ne? Also als ich dann angefangen habe, mich zu bewerben, habe ich mich tatsächlich auch in erster Linie, nicht ausschließlich, auf wissenschaftliche Mitarbeiterstellen oder auch auf Doktorandenprogramme beworben, innerhalb derer man dann wiederum eventuell ein Stipendium bekommen kann, weil da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und bei mir war es so, dass ich ich hatte ein paar Bewerbungen, die waren dann nicht erfolgreich und die in Kiel war letztendlich erfolgreich und hatte sicherlich auch viel damit zu tun, dass es letztendlich die Professur war, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ne? Weil Leute gerne eher Leute nehmen, die sie kennen. Ja, wobei, kennen ist jetzt schon übertrieben. Ich hatte nur eine 8 Wochen Diplomarbeit geschrieben. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber gut gekannt hat mich da keiner. Aber zumindest war irgendwie mein Name noch im Hinterkopf wahrscheinlich. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Tendenz, dass Professoren oder wer auch immer dann verantwortlicher ist, gerne Absolventen der eigenen Hochschule nehmen, als jetzt Leute von anderen.
Auf jeden Fall.
So gesehen hast du ja. Bei dir war es ja eben nicht so, ne? Du hast es ja geschafft, dann an einer Hochschule genommen zu werden, wo du nicht studiert hattest. Das war bei mir ja anders.
Also meine Überlegung war halt, dass ich ungern in Göttingen geblieben wäre. Also erstmal, Göttingen ist an sich eine schöne Universitätsstadt, keine Frage. Ich habe das Studium da auch sehr genossen. Aber es ist natürlich irgendwo dann schon auch Provinz, wenn man ehrlich ist. Und
im Gegensatz zu Kiel.
Ja, ich meine, relativ betrachtet schon irgendwie. Okay. ich habe da in Göttingen ja auch 5 Jahre verbracht, letztendlich während des Studiums. Ich wollte einfach dann auch raus. Ne? Also ich wollte eine andere Stadt kennenlernen. Ja. Ich hatte auch in Göttingen bei einem Lehrstuhl als Hilfskraft gearbeitet, einen relativ großen Lehrstuhl. Ich vermute mal, dass ich da auch eine Chance gehabt hätte, dann auch an eine Promotionsstelle ranzukommen. Die haben auch relativ viel ausgeschrieben. Aber es hat mir auch inhaltlich insgesamt nicht so sehr zugesagt, was sie da gemacht haben. Und insofern hatte ich mir halt gedacht, gehst du lieber nochmal an eine andere Hochschule, lernst eine neue Stadt kennen, neues Umfeld. Das ist jetzt einfach das, was du brauchst.
Ja, das ist das. Also wir haben uns das Leben ja nicht unbedingt leicht gemacht, dadurch, dass wir nicht schon während des Studiums beschlossen haben, promovieren zu wollen. Naja, wenn du das rechtzeitig weißt und vielleicht auch weißt, wie du es dann am besten angehst, kannst du ja ein paar Vorteile verschaffen. Ne? Du kannst, wenn du an irgendeinem Lehrstuhl als Hiwi anfängst, ich war auch eine Zeit lang Hiwi, aber eben nicht an einem Lehrstuhl, sondern an einem bei einem E-Journal-Projekt, an einem Forschungsinstitut. Und da auch nicht lange, weil ich dann eben nach Schweden gegangen bin. Aber wenn du an einem normalen Lehrstuhl schon Hiwi bist, die Leute dich dort kennen, du auch irgendwie vernünftige Arbeit leistest, zum einen hast du bei einer ganz normalen Ausschreibung von einer Mitarbeiterstelle wahrscheinlich recht gute Chancen, weil du halt schon bekannt bist. Aber was eben auch passieren kann, ist, dass du fast ungewollt dann in sowas reinrutscht. Ne? Also vielleicht, wenn du als Hiwi...
Ja, da kenne ich einige, ja.
Ja, genau, ich auch. So, und das war mir vorher gar nicht so klar. Also irgendwie fehlte mir... Ja, also mir fehlten komplett die Erfahrung oder irgendwie die Kontaktpunkte oder ja, all die Dinge, die einem irgendwie dabei helfen würden, zu verstehen, wie da so die normalen Abläufe sind an der Universität. Ja, und eine Hiwi-Stelle oder andere Leute, die diese Erfahrung eben doch haben, die können dann natürlich helfen. So. Ja, und wenn du irgendwo Hiwi bist und du bist zum Beispiel, du wirst für ein Drittmittelprojekt angestellt und unterstützt da die wissenschaftlichen Mitarbeiter und dann schließt du dein Studium selber ab, bist auf der Suche nach Arbeit und dann gibt es zu dem Projekt, an dem du gearbeitet hast, vielleicht ein Folgeprojekt. Ja, wunderbar. So, natürlich hast du dann schon mal recht gute Chancen.
Genau.
So, und wenn du das nicht rechtzeitig planst, sondern das so machst wie wir, also dass du erst dein Studium abschließt und dann überlegst, was mache ich denn jetzt, ist es schon ein bisschen zu spät. Ne? Aber gut, ja, trotzdem ist es natürlich noch möglich.
Auf der anderen Seite kenne ich auch viele Leute, die genauso gegangen ist wie wir, ne? Dass eben auch zu Studienabschluss noch gar nicht feststand, in welche Richtung sie sich bewegen wollen und dann eben plötzlich diese Stellenausschreibung, ja, ihnen über den Weg gelaufen ist oder dieses direkte Angebot durch ihren Professor. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man in der Promotion jetzt so direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Ne? Das, also gerade in Kiel durch das Promotionsstudium, aber denke ich auch anders so, ist es ja eher so, dass man da auch graduell reinwächst, dass man nicht von Anfang an schon mit einem fertigen Exposé auftrumpfen muss, sondern dass man auch die Möglichkeit erhält, im Rahmen eines solchen Promotionsstudiums auch erstmal die eigenen Forschungsthesen zu entwickeln, das eigene Forschungsprogramm und das dann eben Schritt für Schritt umzusetzen.
Ja, das ist, also es gibt unzählige verschiedene Wege, in sowas reinzukommen. Ne? Es gibt zum Beispiel, ich hatte mich auf ein Doktorandenprogramm beworben, wo eben keine Mitarbeiterstelle oder so dran, also bei Mitarbeiterstellen wäre es ja so, bei dir war es wahrscheinlich auch eine Landesstelle, ne? So, also man bewirbt sich nach dem Studium auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle und das ist in der Regel keine Vollzeitstelle, sondern eine 50% oder 75% Stelle und im Rahmen dieser Tätigkeit wird einem dann die Möglichkeit gegeben, sich auch noch weiter zu qualifizieren, also an der eigenen Dissertation zu arbeiten, also teilweise in der bezahlten Arbeitszeit und eben auch darüber hinaus. Und das ist wahrscheinlich so der übliche Weg, ne, wobei es dann auch wieder Unterschiede gibt. Also eine Landesstelle ist eine normale Anstellung an einem Lehrstuhl. Das heißt, das geht einher mit ein bisschen Lehrverpflichtung und halt den anderen Aufgaben wie so administrativen Dingen und Mitarbeit in der Forschung des Lehrstuhls und so. Aber es kann natürlich auch eine Projektstelle sein, also eine Stelle, die nicht von der Uni selber oder vom Land finanziert wird, sondern von dem Auftraggeber eines bestimmten Projektes oder dem Geldgeber.
Ich meine, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ne, wenn man das gegeneinander abwägt. Projektstelle ist natürlich vor allem dann sehr gut, wenn dieses Projekt in irgendeiner Form auch inhaltlichen Bezug hat zum eigenen Promotionsthema.
Genau. Das ist also hinsichtlich der Zeit, die dann für die Dissertation notwendig ist, ist die Projektstelle wahrscheinlich noch das günstigste, ne? Weil du wirst normal bezahlt,
ja.
Du hast keine Lehre, du
befasst dich eigentlich nur mit einem Thema. Manchmal ja sogar in Form einer Dreiviertel- oder ganzen Stelle, ne? Gab es auch schon Fälle.
Genau. Ja. Und
das ist dann natürlich schon sehr gut, ne? Wenn man dann schon während der Doktorandenzeit im Grunde Vollzeit bezahlt wird, aber trotzdem vermutlich ja dann auch so viel Flexibilität noch erhält, um sich auch während der Arbeitszeit, zumindest in Grenzen, um seine eigene Dissertation zu kümmern. Oder das eben sogar mit dem Projekt inhaltlich zu verschmelzen.
Ja, ja, das war, bei mir war es, ich hatte nur mal vorübergehend, hatte ich zusätzlich zu meinen anderen Verträgen auch mal eine Projektstelle, aber in erster Linie hatte ich immer so Landesstellen. Und ich hatte die meiste Zeit, ich glaube über 5 bis 6 Jahre, hatte ich noch eine Hochschulpaktstelle. Also ich hatte, angefangen habe ich mit einer Viertel Hochschulpakt und einer Viertel Landesstelle. Also insgesamt hatte ich eine halbe Stelle. Später hatte ich dann auch mal eine Dreiviertel, Zweidrittelstelle, je nachdem, hatte mal viel gewechselt. Aber die meiste Zeit hatte ich durch diese HSP oder Hochschulpaktstelle, hatte ich recht viel Lehrverpflichtung. Ja, ich habe das hinterher mal überflogen. Ich hatte, also die ersten Jahre hatte ich immer 5 Semesterwochenstunden. Und rückblickend dann im Schnitt irgendwie so 4,5. Das ist schon nicht wenig. Man hat bei einer vollen Landesstelle hat man 4 Semesterwochenstunden. Und ich hatte mit einer halben hatte ich 5, beziehungsweise mit einer Dreiviertel hatte ich dann 6 Semesterwochenstunden. So, und das frisst natürlich schon mal einiges an Zeit, wenn du Lehre machen musst. Und die Lehre ist vor allem natürlich, wenn es Lehre im Bachelorbereich ist, dann ist es oft Lehre, die dir direkt für deine Forschung nichts bringt. Da gibt es keine nennenswerten Synergien. Außer, dass du die wirklichen Grundlagen nochmal vertiefen kannst. Ne, aber kostet natürlich viel Zeit. Ne, eine andere Möglichkeit ist, also sowas wie Promotionsstudiengänge oder Doktorandenprogramme, haben wir ja schon erwähnt. Da ist oft der Nachteil, dass man sich schon mit einem Exposé oder einem Research Proposal bewerben muss. Also man muss schon vor der Promotion einiges an Arbeit reinstecken, um überhaupt mal ein Forschungsthema zu entwickeln. Und wenn man damit dann Glück hat, dann kommt man in so ein Programm. Da hat man dann vielleicht verbesserte Chancen auf eine Mitarbeiterstelle oder man kann sich noch auf ein Stipendium bewerben. Aber man muss halt erstmal einiges leisten. Das war bei mir nicht so, was dann am Ende eben auch dazu geführt hat, dass es recht lange gedauert hat, ne? Weil ich in der Anfangszeit hatte ich zum einen viel Lehre und habe das halt alles das erste Mal gemacht. Da ist das noch ziemlich aufwendig und die Lernkurve ist noch ziemlich steil. Und dann bleibt nicht allzu viel Zeit, um sich um die eigene Diss zu kümmern. Und dann vergeht ein Monat nach dem anderen und man hat immer noch nicht so wirklich eine Idee davon, was man denn forschungstechnisch machen möchte. So, und da gibt's dann viele Leute, die nach so 1,5, 2, 2,5 Jahren merken, gefühlt bin ich immer noch am Anfang der Promotion und das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, weil ich immer noch nicht so genau weiß, ob das am Ende von Erfolg gekrönt sein wird oder was ich überhaupt genau machen möchte. Und das scheint so der Zeitraum zu sein, wo dann viele abspringen.
Ja, es ist ja auch frustrierend. Ich meine, 2 Jahre sind ja auch schon eine lange Zeit.
Genau.
Und gerade wenn man sich dann natürlich mit Leuten vergleicht, die vielleicht von Anfang an schon im Projekt gearbeitet haben und da eben automatisch auch vorankommen, weil solche Projekte natürlich auch mit Deadlines verbunden sind, die ja auch nochmal so ein bisschen die eigene Forschungsleistung beflügeln können durch den Druck, der damit erzeugt wird. Aber auch natürlich durch die inhaltliche Vorgabe, die damit verbunden ist, ne? Dass man vielleicht auch gar nicht so sehr Versuchung gerät, zu sehr nach links und rechts zu schauen, wie es ja bei einem ganz freien Promotion schon mal sein kann, sondern von vornherein eben auf Schiene gesetzt wird sozusagen und genau weiß, in die Richtung muss es jetzt laufen und so will ich auch meine Distanz entsprechend gestalten. Das kann schon unheimlich viel Zeit ersparen.
Ja. Ja, irgendwie war die Freiheit natürlich ganz schön, noch ungebunden zu sein, ne? Also
Ich fand das ziemlich belastend eigentlich, muss ich sagen.
Ja, unterm Strich ich auch. Ich versuche dem jetzt nur irgendwie noch was Positives abzugewinnen. Ja. Ne? Aber ja, das war bei mir durchaus auch so. Es hat einige Zeit gedauert und wir hatten auch eine Frist. Ne? Also man muss halt
genau, aber irgendwann, ein Jahr, ne?
Bis zur
Abgabe
nach,
des Exposés.
Genau, aber das ist ein Jahr ab Annahme an der Fakultät als Doktorand. Ja. Und das ist nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo man angefangen hat. Also bei mir war es dann effektiv.
Ich habe ja auch im Sommer angefangen und wurde dann aber erst der dann folgenden Kohorte im Winter zugeordnet, die dann neu angefangen hat, sodass ich im Grunde anderthalb Jahre Zeit hatte.
Ja, ich auch, genau. Ja, aber wenn man nach anderthalb Jahren gerade mal das Research Proposal geschrieben hat, was ja rückblickend auch nicht so weltbewegend oder verbindlich ist, ne? Aber wenn man es noch nicht geschrieben hat, ist es halt irgendwie eine nennenswerte Hürde. Und wenn man anderthalb Jahre braucht, um das zu schreiben, ist es natürlich äußerst demotivierend, vor allem wenn einem vorher gesagt wird, so, das müsste in 3 bis 4 Jahren hier über die Bühne gehen mit der Promotion. Und, gut, was ich nur gerade kurz angerissen hatte, im Rahmen der Promotionsstudiengänge, eine andere Möglichkeit, sich die Promotion zu finanzieren oder eine Promotionsmöglichkeit zu kommen, ist natürlich ein Stipendium. Wobei der Nachteil von einem Stipendium, also der Projektstelle ist es insoweit ganz ähnlich, als dass du eher Fristen hast als bei einer Landesstelle, ne? Also ein Projekt hat normalerweise eine begrenzte Laufzeit, oder was heißt normalerweise, wahrscheinlich so gut wie immer eine begrenzte Laufzeit, und es gibt nur begrenzte Mittel. Und beim Stipendium ist es ganz ähnlich. Man bekommt ein Stipendium vielleicht für 3 Jahre, muss dann vielleicht im Laufe der 3 Jahre noch den ein oder anderen Nachweis erbringen über, was weiß ich, erbrachte
Für den Fortschritt Leistung. Letztendlich da, ne?
Ja, genau.
Das wollen die ja wissen.
Ja, oder irgendwie Leistungen im Rahmen des Doktorandenprogrammes oder so. Und aber der große Nachteil bei Leuten mit Stipendium ist einfach der, dass die finanziell deutlich schlechter gestellt sind als Leute mit einer Mitarbeiterstelle.
Während sie halt nicht nebenbei noch arbeiten, ne? Das,
genau. Ja, das würde ja dann auch nochmal Zeit fressen.
Ja, klar. Ne?
Und ja, das Problem bei Stipendiaten oder ein Problem ist eben, dass Stipendiaten sich freiwillig krankenversichern müssen. Oder freiwillig bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie müssen eben eine Krankenversicherung aus eigener Tasche bezahlen, aber werden nicht zum normalen Studententarif versichert, weil das Promotionsstudium ja nicht mehr das Erststudium ist. Ja, da gibt es auch widersprüchliche Aussagen. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber es scheint mittlerweile so geregelt zu sein, dass die Krankenkassen Doktoranden nicht mehr zum Studententarif versichern dürfen. Das war mal so, wenn du Glück hattest und bei der richtigen Kasse warst.
Okay.
Ja, genau. Also das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, da reinzukommen. Und wir hatten beide Mitarbeiterstellen und haben dann irgendwie haben irgendwie angefangen und hatten also in den ersten Semestern das Problem, dass wir ein Thema finden mussten. Wir haben die verschiedenen Übungen, die wir gegeben haben, zum ersten oder zweiten Mal erst gemacht, und dann ist es immer noch recht aufwendig. Ja, und dann gibt es eben noch dieses Doktorandenprogramm. Wenn man in Kiel in Volkswirtschaftslehre promoviert, dann üblicherweise im Rahmen meines Doktorandenprogramms. Im Wesentlichen ist das ja so, ich habe die letzten Monate immer mal wieder in die Promotionsordnung geschaut. Wenn man nicht am Doktorandenprogramm teilnimmt, was man ja durchaus tun kann, dann muss man am Tag der Disputation noch ein Rigorosum über sich ergehen lassen. Das heißt, man wird zu 3 verschiedenen Fachbereichen ausführlich mündlich geprüft. Die kann man vorher festlegen, die Fachbereiche. Aber ich glaube, einer dieser Fachbereiche mindestens darf nicht aus dem Bereich VWL, BWL sein.
Aha.
Was ich sogar noch ein bisschen befremdlich fand.
Das ist sehr seltsam. Ja.
Also ich kenne das von zum Beispiel der philosophischen Fakultät. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da war es zumindest mal lange Zeit so, dass die gar nicht eine mündliche Prüfung, also eine Disputation zu ihrem Dissertationsthema hatten, sondern getestet wurden die zu irgendwas anderem. Das wurde vorher natürlich bekannt gegeben und war es dann zeitig darauf vorzubereiten und das nennt sich dann auch Rigorosum, ist so ein bisschen befremdlich. So gesehen war mir das Doktorandenprogramm dann noch lieber, aber das bedeutete eben, dass wir nochmal 6 Kurse belegen mussten, die eben als Doktorandenkurse anerkannt wurden. Zur Hälfte waren das Pflichtveranstaltungen und wir mussten an Forschungsseminaren teilnehmen. Und das frisst am Anfang eine Menge Zeit. Also man hat die eigene Lehre, also die Übungen, die man selber leitet. Und man hat die Veranstaltungen, die man besucht und in denen man am Ende dann eine Klausur schreiben muss oder eben mündlich geprüft wird. Und das kommt dann eben alles zusammen und zögert dann den Fortschritt der Dissertation stark heraus.
So. Ja, das kann man auf jeden Fall festhalten, zumal das ja auch zum Teil zumindest Kurse sind, die in keiner engeren inhaltlichen Beziehung zu dem stehen, was du in deiner Diss dann nun vorhast.
Genau.
Also in Kiel ganz konkret war es zum Beispiel so, dass eben sowohl ein Advanced Micro als auch ein Advanced Macro Kurs belegt werden musste. Weiß nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber zumindest zu meiner Zeit war es so.
Jein. Also es wurde ein bisschen umstrukturiert. Genau genommen sind es auch 2 Makrokurse, wobei der eine ist eben Differentialgleichungssystem, also mathematische Methoden.
Aber nur einer davon muss ja belegt werden, oder wurde das auch? Es gab bei uns gab es noch nämlich einen Kurs Mathematical Methods.
Und vielleicht genau, aber das ist derselbe wie Advanced Macroeconomics 1 oder 2, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Der hieß dann, der wurde mal umbenannt oder so.
Bei uns gab es irgendwie einen Kurs bei Herrn Wohltmann, war ein Advanced Macro und dann einen Kurs bei Franke und der hieß Mathematical Methods.
Genau. Und ich musste, also du hast noch nach der alten Promotionsordnung promoviert. Jo. Ich bin irgendwann auf die neue gewechselt, aber die ist auch nicht nennenswert anders in der Hinsicht. Und wenn ich mich nicht vertue, musste ich, ja, das muss so sein, weil ich würde keinen Makrokurs freiwillig besuchen, sagen wir mal so. Und ich habe die auf jeden Fall beide gemacht und ich habe noch einen Mikrokurs gemacht. Es gab eben Advanced Microeconomics, gab es auch 2 Kurse, eine normale Kurs und einen Spieltheoriekurs. Und ich musste einfach einen von den beiden belegen, welcher ist egal. Aber der wurde jetzt nochmal umstrukturiert. Das ist im Wesentlichen...
Das war bei uns auch schon so bei Mikro, dass du entweder im Advanced Micro 1 oder 2 belegen musst.
Also hast du insgesamt, hast du im Grunde genommen 3 Pflichtveranstaltungen aus diesem Advanced so und so Bereich.
Genau. Ja?
Genau. Und das hat sich auch eigentlich nicht so sehr geändert. Was sich eben geändert hat, ist, dass mittlerweile die ganzen Doktoranden oder viele der jetzigen Doktoranden ehemalige Masterstudenten aus Kiel sind. Und die hatten diese Kurse schon als Pflichtveranstaltung. Das war bei uns im Diplom damals nicht so. Deswegen musste ich die noch belegen. Da gab es so eine Übergangsphase, da konnten die Masterabsolventen dann frei wählen, was sie machen. Und mittlerweile wurde das so ein bisschen angepasst, dass die immer noch Kurse aus diesem Bereich machen müssen, aber da werden dann jetzt irgendwie andere Leistungen von denen gefordert und ich weiß nicht, die ändern das jedes Jahr. Die haben da, glaube ich, noch nicht so wirklich eine endgültige Lösung gefunden. Bei uns war es so, wir hatten eben diese 3 Pflichtveranstaltungen und die anderen 3 konnte man fast frei wählen. Oh nee, man musste noch eine, die 4. Veranstaltung war eine aus Statistik, Ökonometrie.
Ja.
Und dann die 5. und 6., die konnte man dann komplett frei wählen. Ja. Und Doktorandenveranstaltungen in dem Sinne gibt es ja gar nicht, sondern die Veranstaltungen, die in Frage kommen, sind einfach Masterveranstaltungen. Und von denen sind meines Wissens fast alle für Doktoranden anrechenbar. Ne? So. Also das musste man alles machen. Und ich hab damals den Fehler gemacht, das habe ich dann immer Leuten gesagt, die nach mir gekommen sind. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, diese 6 Scheine in den ersten beiden Semestern zu sammeln. Oder ich habe es nicht nur versucht, ich habe es dann auch gemacht. Ich habe pro Semester 3 dieser Kurse besucht, hatte dann eben noch meine eigene Lehre, also die Übung leiten musste und den ganzen anderen Kram. Und im Rahmen des Doktorandenprogramms gibt es ja eigentlich nur 2 Fristen. Und die erste Frist ist die, die wir eben angesprochen haben. Das ist die Abgabe des Research Proposals. Es gibt aber keine Frist hinsichtlich dieser Lehrveranstaltung. Es macht also eigentlich mehr Sinn, am Anfang erstmal dieses Research Proposal zu schreiben und sich dann um die Scheine zu kümmern. Und das habe ich einfach falsch herum gemacht, weil ich dachte, ich muss das sowieso machen. Und Dinge, die ich sowieso machen muss, die habe ich dann gerne so schnell wie möglich vom Tisch.
Aber ich habe es ähnlich gemacht, mit Ausnahme von Advanced Macro. Das hatte ich, da dachte ich erst, das könnte ich durch einen Kurs am IEW ersetzen. Da gibt es ja auch, glaube nach wie vor, denke ich, ein Advanced Studies Program. Und einige der Kurse konnte man an sich auch anrechnen lassen für das Doktorandenprogramm.
Ja, aber jetzt ist der Schlüssel 2:1. Jetzt kannst du 2 ASP-Kurse immer nur für einen Unikurs anrechnen.
Noch strenger geworden.
Genau.
Aber in meinem Fall ging es dann überhaupt nicht. Also, obwohl man der Makroprof war nicht bereit, den Kurs anzuerkennen, dass ich dann noch quasi in meinem dritten Jahr war es, glaube ich, dann doch nochmal den Advanced Makro-Kurs belegen musste.
Ach weh.
Den Rest der Kurse habe ich aber dann in der Tat innerhalb des ersten Jahres belegt. Und das ist klar, das ist dann schon ein gewisser Mehraufwand. Du bist jetzt zwar nicht gezwungen, unbedingt mit Bestnote zu bestehen, aber es geht ja letztendlich dann doch irgendwie auch in deine Gesamtnote ein. Also zumindest hat den Eindruck unser Doktorvater mir vermittelt.
Ja, das steht so in der Promotionsordnung. Das kann bei der Benotung, also bei der Benotung der Dissertation spielt es noch keine Rolle, aber bei der Benotung der mündlichen Prüfung, also der Disputation, da kann das dann eine Rolle spielen, aber es ist nirgendwo festgehalten, inwiefern.
Ja,
also es kann auch einfach ignoriert werden.
Ich sag mal, wenn du jetzt eine sehr gute Dissertation abgibst, wird dir jetzt ja niemand irgendwie ein Stöckel zwischen die Beine werfen, wenn du jetzt keine so guten Noten in den Klausuren geschrieben hast.
Ja, und irgendwie muss man es ja dann auch noch umrechnen, ne? Weil das ist ja die 4 Noten, die du für deine Dissertation kriegen kannst. Die sind angegeben mit Summa cum laude ist 0,7, Wagner cum laude ist 1,0. Cum laude ist 2,0 bis 2,7 steht da, glaube ich. Und Rite ist 3,0 bis 3,7. Das heißt, magna cum laude, was schon nicht die Bestnote ist, ist 1,0. Ja, da können ja irgendwie normale Noten aus den Lehrveranstaltungen, könnte ich ja höchstens irgendwie eine Note runterziehen. Also eine 0,7 kannst du ja schon gar nicht bekommen. Also die Kurse können dich, wenn du es nicht umrechnest, nicht hochziehen auf ein Summa cum laude.
Ja.
Das ist einfach, weil du halt maximal eine 1,0 kriegen kannst. Oder 6-mal eine 1,0. So.
Ja.
Und das ist dann halt nur Magna. So.
Ah.
Aber gut, das sind Details und das erfährst du dann natürlich nicht, inwiefern das irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Also, nee, das ist
wenn
dann
du zwischen zwei
auch willkürlich steht, an der Stelle, ja.
Ja, gut, aber ist auch eigentlich nebensächlich, ne? Also, wenn man mit den Kursen dann durch ist und auch noch das Research Proposal geschrieben hat, dann vergisst man es natürlich schnell und dann ist sowieso egal, dann ist man einfach nur glücklich, dass man durch ist.
Ja, ich meine, die Idee hinter den Kursen war ja eigentlich schon, dass sie einen zumindest methodisch, aber vielleicht auch inhaltlich das Rüstzeug vermitteln sollen, um die Promotion besser voranzutreiben. Das war ja eigentlich der Grund, warum man sowas überhaupt macht.
Ja, dann
es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie noch eine weitere Hürde zu kreieren, weil ich meine, die Leute sind ja schon im Promotionsverfahren angenommen und die haben ja alle auch schon entsprechenden Studienabschluss. Also macht es ja wenig Sinn, da noch zu versuchen, Leute über solche Zusatzkurse rauszufiltern. Letztendlich kann das ja nur eine unterstützende Funktion haben.
Ja.
Beim konkreten Kursangebot, über das wir gerade gesprochen haben, sehe ich das aber in der Tat nur sehr begrenzt. Zumindest bei den Pflichtkursen. Mathematical Methods, okay, da haben wir eben sehr viel Differenzengleichungen, Differentialgleichungen geübt. Das mag für jemanden, der sich jetzt in der makroökonomischen Forschung positionieren möchte, durchaus hilfreich sein. Aber Mikroökonomen wird es in der Regel relativ wenig helfen und ein Ökonometriker auch relativ wenig. Bei Advanced Macro ist es ähnlich. Sicherlich eine von beiden Veranstaltungen zu hören, kann schon sinnvoll sein, aber die Inhalte aus beiden Veranstaltungen werden nur die wenigsten Leute für ihre Dissertation brauchen. Insofern ist das aus meiner Sicht auch ein unnötiger Aufwand gewesen. Bei den Spezialveranstaltungen war es zum Teil schon so, dass sie interessant waren. aber auch auf der anderen Seite wiederum nicht so spezialisiert und so praxisnah, dass man da irgendwas unmittelbar für das eigene Promotionsverfahren hätte verwerten können. Zumindest in meinem Fall.
Ja, bei mir war es nicht ganz so. Ich habe tatsächlich einen Kurs belegt, zu dem du damals übrigens die Übung gegeben hast. Also es war Spatial Economics, beziehungsweise Raumwirtschaft, also der Nachfolger der ehemaligen Raumwirtschaft 2-Veranstaltung. Und das hat mir durch, wobei, also ich hatte halt ursprünglich in Schweden, hatte ich Kurse aus diesem Bereich belegt und hatte dann in Kiel Raumwirtschaft 2 angerechnet bekommen aufgrund der schwedischen Scheine, obwohl die Kurse natürlich nicht äquivalent waren. Also ich hatte da schon so ein bisschen Vorbildung, hatte aber Raumwirtschaft 2 in der Form eigentlich noch nicht gemacht. Habe dann eben nochmal Spatial Economics in Kiel gemacht bei dann eben dir und habe dann ab dem Jahr danach ja selber die Übung gegeben. Also ich habe 5 Jahre lang habe ich dann selber die Übung gegeben und bei der einen Hälfte meiner Dissertation habe ich eben auch ein Modell entwickelt, das auf dem einen Modell fußt, was in dieser Veranstaltung unterrichtet wird. Das ist so ein bisschen Sonderfall, aber was heißt Sonderfall oder Zufall? Also bei mir gibt es da zumindest zu der einen Veranstaltung doch einen direkten Bezug. Aber du hast natürlich recht, dass ich habe das auch eher als Hindernis wahrgenommen oder als unnötiger Aufwand. Ne? Also,
zumal zu meiner Zeit die Auswahl an solchen Vertiefungsveranstaltungen auch nicht riesig war. Es mag jetzt anders sein durch die neue Struktur mit den Masterstudiengängen, aber wir konnten jetzt nicht aus so vielen verschiedenen Kursen wählen. Ich hatte dann auch Advanced International Trade gemacht bei RAF, das weiß ich. Ja. Und das war im Grunde eben nochmal eine Veranstaltung Außenwirtschaft für Fortgeschrittene, die noch ein paar Themen vertieft hat, aber auch nicht so direkt forschungsanwendungsbezogen war.
Ja, die habe ich nicht belegt. Also ich hatte, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Veranstaltungen, aus denen man wählen kann. Einfach weil es jetzt auch ein paar Professoren mehr gibt, ein bisschen breiteres Angebot. Es gibt jetzt auch ein paar Entwicklungen, die letztendlich dazu führen, dass ein paar Fachbereiche auch aussterben, also unser Fachbereich. Aber verglichen mit meiner Studienzeit oder deiner Promotionszeit sind es wahrscheinlich eher mehr Kurse als weniger geworden. Ich hatte ja noch den Nachteil sozusagen, dass ein paar Kurse für mich nicht in Frage kamen, weil ich die im Rahmen des Diplomstudiengangs schon belegt hatte, also an derselben Uni. Ne? Gut, aber ich konnte ja nur 2 Kurse wirklich frei wählen und da ist es mir jetzt nicht schwer gefallen, 2 zu finden, die ich belegen wollte. Und ja, genau. Also ja, somit habe ich das dann letztendlich durchgezogen. Das hat schon mal ein Jahr gedauert und dann zusätzlich zu diesen Veranstaltungen, in denen man Klausuren schreiben muss oder mündliche Prüfungen ablegen muss, kamen dann noch Forschungsseminare. Ne? Also teilweise Veranstaltungen, die man einfach regelmäßig besuchen muss und wo man dann lediglich die Anwesenheit bestätigt bekommt. Und teilweise Seminare oder Workshops, wo man selber den eigenen Forschungsstand vorstellen muss. Und bei uns an der Professur gab es ja glücklicherweise ohnehin diese Einrichtung.
Ja.
Also ich weiß, ich habe an unserem Doktorandenseminar 9-mal teilgenommen, also habe dann 9-mal präsentiert. Für das Doktorandenprogramm brauchte ich das 1-mal. Also auf meinem Zertifikat steht nur irgendwie das erste Semester drauf. Aber ich habe danach eben noch 8 weitere Male da teilgenommen. Von daher war das jetzt keine extra Belastung, würde ich mal
Aber behaupten. Es gab ja auch nochmal gesondertes Doktorandenseminar, ne? Irgendwie im Anfang des 2. Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann alle zusammen vortragen mussten aus dem jeweiligen
Jahr. Das ist der Brownberg-Workshop.
Genau,
ja.
So hieß das.
Das ist die 2. Frist. Ne? Also du musst innerhalb des Jahres nach Abgabe des Research Proposals musst du beim Brownberg-Workshop vortragen. Und die Idee dahinter ist, dass du dem Rest des VWL-Instituts oder den anderen Doktoranden und den anderen Professoren präsentierst, was du da machst. Oder nicht nur du, es ist so ein bisschen, also du präsentierst, was du unter Betreuung deines Doktorvaters oder deiner Doktormutter da denn so machst. Ne, also aus Sicht der Professoren oder Betreuer ist das dann sicherlich keine Veranstaltung, wo die einfach ihre Doktoranden hinschicken, sondern wo sie eben auch selber mit präsentiert werden, sozusagen.
Im Idealfall, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Ansonsten, ja, viel mehr gibt es zu dem Doktorandenprogramm nicht zu sagen. Wie gesagt, ich fand, es war eher eine Belastung. Meine Auffassung wäre... Gesamt
betrachtet schon, ja, sehe ich auch so.
Ja. Es ist, also, ich glaube, das ist auch so die Mehrheitssichtweise der Doktoranden. Also, ich habe, glaube ich, noch von keinem gehört, der das einfach irgendwie, der das nicht als Belastung empfunden hat und größtenteils unnötige Belastung. Es ist ja auch so, also ich kann verstehen, dass man im Rahmen des grundständigen Studiums diverse Pflichtveranstaltungen definiert, einfach damit die Leute zwangsläufig einigermaßen breit aufgestellt sind und so einen guten Überblick bekommen über ihre Disziplin. Und ja, irgendwann, also im Rahmen der Masterarbeit, irgendwann fängt man ja an, sich zu spezialisieren. Und ich finde, wenn man dann den Master abgeschlossen hat, muss man darüber hinaus jetzt nicht unbedingt noch dazu gezwungen werden, sich auch mal rechts und links ein bisschen umzuschauen. Ne, sondern das ist vielleicht so ein bisschen eine deutsche Auffassung von Bildung, ne? Dass du musst irgendwie in allem so ein bisschen bewandert sein und Leute, die sich für ganz konkrete Dinge oder so für eine Nische interessieren und da so ihren ganzen Ehrgeiz reinstecken, ja, sind dann schnell so Nerds oder Fachidioten. Ne? Wobei das, ja gut, da könnten wir jetzt nochmal eine extra Debatte aufmachen, aber ja. Gut, und ich vermute mal...
Ja,
das kann
ein Hintergrund sein in dem Doktorandenstudium, ja, das denke ich auch. Damit auch so ein bisschen allgemeine Qualitätskontrolle vielleicht auch gewährleisten möchte.
Was halt auch lästig ist, ist, dass im Rahmen des Doktorandenprogramms und durch diese Fristen werden eben bestimmte Hürden definiert, die du zu überspringen hast. Ne? Du musst die Fristen einhalten, du musst bestimmte Leistungsnachweise erbringen und andererseits hast du, wenn du auf einer Mitarbeiterstelle sitzt, hast du immer nur diese kurzen befristeten Verträge. Ne? Also es wird dir einerseits wird dir immer signalisiert, du musst hier möglichst schnell fertig werden, also mit der Promotion, ne? Und nach der Promotion bist du wahrscheinlich weg, was auch nochmal ein anderes Thema wieder ist. Nach der Promotion bist du wahrscheinlich weg und du solltest das hier so schnell wie möglich erledigt bekommen. Andererseits gehen wir hin und verpflichten dich dazu, diese und jene Kurse zu belegen und hiermit und damit Zeit zuzubringen, was gar nicht irgendwie vonnöten ist, ne? Also für das, was du eigentlich machst. Ja, also da wird irgendwie so in zwei entgegengesetzte Richtungen gewirkt, ne? Es gibt so gegenläufige Anreize
finden. Ja, so kann man es sagen.
Also wenn die Leute jetzt ausgestattet werden würden mit 5-Jahres-Verträgen, dann würde ich das nochmal ein bisschen anders sehen. Aber in meinem konkreten Fall waren es bei einer Gesamtbeschäftigungsdauer von 7 Jahren und 3 Monaten waren es größtenteils 6-Monats-Verträge, teilweise noch kürzer. Ich hatte 2 oder 3 Ein-Jahres-Verträge und einen 2-Jahres-Vertrag. Der 2-Jahres-Vertrag war der, naja, halt mit Abstand längste.
Der war da ganz zu Anfang vermutlich, ne?
Nee, ich habe erst mit einem 6-Monats-Vertrag angefangen. Echt? Das war auch die komplette Probezeit. Das hatte aber einfach mit der HSP-Stelle zu tun.
Okay.
Weil die Mittel für diese HSP-Stellen, die werden immer für Zeiträume von 2 Jahren gewährt. Und ich hatte halt Mitte des 2. Jahres angefangen und habe dann eben nur noch einen Vertrag für den Rest dieser 2 Jahre bekommen. Das waren eben 6 Monate.
Mhm.
Ne? Und die nächste Phase waren dann eben nochmal 2 Jahre und da habe ich dann einen vollen Vertrag für gekriegt. Aber als der Vertrag rum war, war ich ja schon 2,5 Jahre da und habe dann nicht nochmal einen 2-Jahres-Vertrag gekriegt, sondern ja, da habe ich dann schon nur noch 1 Jahr bekommen, weil dann musste ja irgendwann schriftlich begründen, warum. Oder ich musste das nicht selber machen, sondern mein Vorgesetzter, der Professor, musste das machen. Und ja, ich meine, letztendlich habe ich dann die Verträge immer wieder verlängert bekommen, aber sehr, sehr kurzfristig. Ich hatte mindestens 3 Verträge, die ich erst am letzten Tag des vorhergehenden Vertrages unterschrieben habe. Also wenn ich zum Beispiel einen Vertrag für ab 1.7. bekommen habe, habe ich den am 30.6. unterschrieben.
Ja.
Der bahnt sich natürlich irgendwann an, aber muss dann noch durch den Personalrat und so und du musst dich schon mal arbeitssuchend melden. Und das frisst einfach eine Menge Energie und Zeit, ne? Weil du dann musst du diese...
Ja, das zehrt auch an den Nerven vor allem.
Ja, genau. Ja, und die werden eben nicht, wenn du 6-Monats-Verträge hast, die werden halt nicht so frühzeitig verlängert, dass du dieses Problem nicht hast, sondern ja, 3 Monate vor Ende musst du dich arbeitssuchend melden und irgendwann danach wird dann mal die Verlängerung angeleiert. Und ich meine, also mit meinen beiden Chefs hatte ich Glück und das hat ja dann alles funktioniert. Die müssen ja auch mit den Umständen umgehen, wie sie halt sind. Und die sind teilweise einfach sehr unglücklich. Ja, also rückblickend hat es irgendwie funktioniert, aber während man da drin steckt, ist es teilweise irgendwie unnötig schwierig.
Ja. Ne? Ja, weil dann auch so ein bisschen das Gefühl gegeben wird, naja, wann gehst du denn mal endlich, ne? So nach dem Motto.
Ja.
Und das ist ja irgendwie schon etwas seltsam, weil man hat dann die ganze Erfahrung gesammelt, man ist in der Endphase einer Dissertation, also man ist ja eigentlich von allen, die noch da sind, also von allen Doktoranden der Qualifizierteste.
Ja.
Und trotzdem hat man so irgendwie das Gefühl, man sei irgendwie der Erste, der weggeschickt wird. Also genau umgekehrt, wie es eigentlich im Berufsleben sein sollte.
Genau. Also da wird nicht nach Seniorität, sondern sozusagen nach Juniorität entschieden. Ja. Wobei andererseits, deswegen habe ich gesagt, hatte ich mit meinen beiden Chefs Glück, die haben sich dann schon bemüht, irgendwie sicherzustellen, dass ich noch eine Finanzierung für die Endphase meiner Promotion habe.
Mhm.
Und diese Endphase hat sich sehr gezogen. Ne? Weil
ja, so ist es manchmal. Ich meine, bei mir war es jetzt nicht ein bisschen ähnlich, kann man schon sagen, jetzt nicht in der Form vielleicht. Ich hatte auch 3 Jahre lang eine reine Lehrstuhlstelle, so wie du es beschrieben hast. Und dachte eigentlich auch, ich wäre nach den 3 Jahren dann schon komplett fertig. Dem war jetzt allerdings nicht so. Da hatte ich eben auch nochmal die Gelegenheit bekommen, über eine Projektstelle, ne, das letzte halbe Jahr finanziert zu kriegen. Und das hat sich eben auch relativ kurzfristig dann noch ergeben, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe. Habe ich im Nachhinein auch nicht bereut, weil mir das auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, mich auch methodisch nochmal ein bisschen weiterzubilden und auch nochmal inhaltlich in den anderen Bereich einzusteigen, der mir durchaus Spaß gemacht hat. Aber das war an sich eben auch nicht vorgesehen. Ne? Das war auch eine weitere Verlängerung, die ich dann eben nochmal bekommen habe, um das Ganze auch unter Dach und Fach zu bringen.
Und während dieses Projektes, nehme ich mal an, hast du dann schon vielleicht nicht offiziell eingereicht, aber du hattest deine Arbeit an sich fertig.
An sich im Entwurf fertig. Es hat ja dann noch ein bisschen gedauert letztendlich.
Ja. Du hast noch
bevor ich dann final einreichen konnte, das war dann eher kurz vor meiner Verteidigung, wie es auch bei dir war. Aber was den inhaltlichen Rahmen anbelangt, war ich eigentlich zu 95% in dem Semester auch fertig.
Ja. Hm. Gut. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du dann die CAU verlassen hast, war es jetzt nicht mehr so unsicher, dass die Promotion noch zu Ende gebracht wird, sondern die war an sich.
Nee.
Die war an sich.
Nee.
Durch.
War natürlich trotzdem nervig, so ein bisschen noch warten zu müssen dann, aber es war nicht so, dass dann irgendwie noch massive Arbeiten zu leisten waren. Also das an sich zu 98% war die Arbeit dann fertiggestellt.
Ja. Ja, ich hatte jetzt, also bei mir war es hinten raus so, dass ich ich weiß nicht, ob ich nochmal die Chance gehabt hätte, eine weitere Verlängerung zu bekommen, aber ich hatte, nachdem ich die 2-3 Male davor, also wir sprechen dann da von 2-4-3-6-Monats-Verträgen, die paar Male davor hatte ich schon gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr verlängern. Ich würde jetzt lieber hier als Mitarbeiter aufhören und dann irgendwie ein paar Monate das so aus eigener Tasche überbrücken und einfach nur zusehen, dass ich meine Diss eingereicht bekomme. Und dann wurden mir aber mehrmals Möglichkeiten angeboten, doch nochmal zu verlängern. Beim letzten Vertrag war es einfach so, dass Mittel zur Verfügung standen, einfach weil eine Stelle nicht besetzt werden konnte, die aber ausgeschrieben war. Und dann waren eben Mittel über und aus denen konnte ich finanziert werden. Also ich habe da teilweise auch einfach Glück gehabt. Und dann habe ich jetzt im Juni oder im Vorfelde schon, habe ich dann, glaube ich, gesagt, so jetzt ist dann endgültig Schluss. ich möchte nicht mehr verlängern. Am 30.06. ist dann für mich hier vorbei. Aber ich hatte eben noch nicht eingereicht. Deswegen habe ich noch einen Gestattungsvertrag von der Uni bekommen, sodass ich mich da in den Räumlichkeiten aufhalten durfte und eben die Infrastruktur nutzen konnte. Und ich bin erstmal in meinem Büro geblieben, hatte meinen PC noch und so. Und habe dann am, ich glaube, 13.07. habe ich dann eingereicht. Ne? Also keine 2 Wochen nach Ende meiner Mitarbeiterstelle. Und bis zur Disputation ist dann natürlich noch mal ein bisschen Zeit vergangen, also so 2,5 Monate, was jetzt nicht unbedingt viel ist, vielleicht eher wenig. Es fiel halt auch in die vorlesungsfreie Zeit und deswegen musste meine Arbeit ein bisschen länger ausliegen als während des Semesters. Mhm. Also sind es statt 3 Wochen sind es 6 Wochen. Und aber das kann sich ja. Also wenn einer der Gutachter die Arbeit mit Summa Cum Laude vorbenotet hätte, dann hätte noch ein Drittgutachten eingeholt werden müssen und sowas kann das natürlich nochmal ein bisschen, das verzögert das zwangsläufig, weil das Drittgutachten muss dann von einem Prof von einer anderen Fakultät eingeholt werden und da muss sich erstmal einer bereit erklären.
Ja.
Und das war bei mir jetzt alles nicht der Fall. Also ne, das kann natürlich auch schon mal sein, dass das 4, 5, 6 Monate dauert. Ja, genau. Und das heißt, also die Situation ist jetzt so, dass ich noch keinen neuen Job angenommen habe, aber auch praktisch noch nicht gesucht habe, sondern jetzt die letzten 3 Monate oder 3,5 mittlerweile mich einfach nur darum gekümmert habe, diese Promotion zu Ende zu bringen. Und war wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, weil ich dann eben den ganzen Tag Zeit hatte.
Du konntest dich nochmal voll konzentrieren eben, ne, um das auch zum würdigen Abschluss zu bringen.
Genau, und ich konnte einfach nach Einreichung mir nochmal eine kurze Auszeit nehmen, um nochmal mich ein bisschen zu erholen und dann muss man ja nochmal hochfahren und die Verteidigung vorbereiten und das frisst ja auch nochmal ein bisschen Zeit, wobei das dann auch nicht mehr so dramatisch ist, ne? Also der Arbeitsaufwand ist gar nicht mal so schlimm. Es dauert irgendwie ein paar Wochen. Man kann da natürlich nochmal richtig viel Energie reinstecken.
Man beginnt ja nicht von null an der Stelle, ne? In der Regel hat man ja eben schon einige Präsentationen gehalten. Genau. Du natürlich ganz besonders, für das man im Grunde ja eher so eine Art von Best-of präsentiert, vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen stärker ausgearbeitet, aber und man hat ja auch nicht die massive Zeit an der Stelle, ne? Also
ja, 30
Minuten. Wie lange hast du vorgetragen dann am Ende?
Ich bin in 45 Minuten recht nahe gekommen, aber ich hatte keinerlei Zeitprobleme. Ich habe es eigentlich ziemlich gut hingekriegt.
Mir auch so.
Also die Präsentation lief eigentlich an einer Stelle, habe ich glaube ich so ein bisschen nicht komplett all das erklärt, was ich eigentlich erklären wollte. Aber an sich lief das ziemlich gut, vor allem zeitlich. Und ich hatte am Ende vielleicht so 42 Minuten oder so. Und das passt jetzt schon ziemlich gut. Und das ist nicht viel Zeit bei einer kompletten Dissertation. Ne? Das ist ja, ich weiß noch, damals vor dem Abi dachte ich, wie mündliche Prüfung 10 Minuten, was soll ich denn 10 Minuten lang erzählen? Weißt du? Und dann später bei der Disputation denkt man, wie soll ich das denn alles in 45 Minuten packen? Ja. Und die Herangehensweise ist natürlich auch ein bisschen andere. Vorher, wenn du den Fortschritt deiner Forschung präsentierst, dann gehst du eher noch auf so technische Aspekte ein, während du dann bei der Disputation die wesentlichen Ergebnisse darstellst. Ne, also in der Hinsicht ist es schon nochmal ein bisschen was anderes.
Ja,
aber
ne, du startest zumindest nicht von null. Also du kannst sicherlich auch Folien wiederverwerten und auf vorhandene Erfahrungen natürlich zurückgreifen, wie man bestimmte Inhalte vermittelt.
Es sei denn, man löscht alte Präsentationen aus Versehen. Ich hatte die Präsentation mit LaTeX gemacht, mit dieser Beamer-Dokumentenklasse und hatte für eine Konferenz in Berlin, hatte ich das vorher schon einmal gemacht und hatte beim Aufräumen meines PCs noch vor der Verteidigung, weil ich war ja schon nicht mehr Mitarbeiter, hatte ich aus Versehen diese Präsentation gelöscht und habe sie auch in keiner Datensicherung mehr wiedergefunden. Naja, gut, aber war nicht so dramatisch. Wir sind jetzt schon ein bisschen dabei. Wir sind jetzt eigentlich auch schon bei dem Thema, also nicht mehr so sehr beim Thema Promotion gewesen, sondern auch so ein bisschen bei der Beschäftigungssituation an Hochschulen.
Ja.
Sollen wir da noch ein bisschen weitermachen oder sollen wir das vielleicht verschieben. Erstmal zu unseren eigentlichen Themen kommen, je nachdem, wie viel Zeit du noch hast.
Ja, wir müssen auch so ein bisschen schauen, dass wir hier nicht rausgeschmissen werden.
Oh.
Ich weiß jetzt nicht genau, wann hier final abgeschlossen wird, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir vor 7 Uhr das Gebäude verlassen könnten.
Oh, okay. Was haben wir denn jetzt? Fast schon 6:30.
Ja.
Ja, gut, dann würde ich sagen, dann.
Sonst wollen wir einfach noch ein bisschen über die Beschäftigungssituation reden, das Thema jetzt abzuschließen an der Stelle. Ja. Und dann könnte man ja vielleicht den Nobelpreis auf die nächste Folge verschieben.
Genau. Eventuell, wenn du Zeit hast, können wir es ja vielleicht jetzt die Tage dann auch einfach dann wieder über Studio Link machen.
Ja.
Das geht ja dann vielleicht sogar recht schnell. Also ich habe da gar nicht mal so viel, also IG-Nobelpreis ist ganz interessant, müsste aber schnell
gehen. Ich würde ein bisschen was zu Roma und Nordhaus erzählen.
Genau.
Ja.
Und ich hatte, also die Sache mit der Beschäftigungssituation, also nur damit ich das noch unterbringe. Ich hatte das nochmal nachgeschlagen. Hast du vor ein paar Jahren mitbekommen, dass ein Sozialwissenschaftler die Situation an Hochschulen verglichen hat mit Drogengangs?
Nein.
Das ist mir
gespannt auf die Erklärung.
Ja, das ist mir wahrscheinlich in irgendeinem anderen Podcast begegnet. Ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, in welchem, vielleicht sogar in mehreren. Und habe das jetzt nochmal recherchiert. Und zwar, der Hintergrund ist der, dass in dem Buch Freakonomics, das Levitt und Dubner damals veröffentlicht haben, dazu gibt es irgendwie auch schon eine Fortsetzung. Ne? Es gibt, glaube ich, Super Freakonomics.
Da einige Bücher mittlerweile zu, oder?
Also, ach so. Ja, ich habe irgendwie bei Amazon habe ich mehrere gesehen.
Ja.
Ich werde die mal in den Shownotes verlinken. Disclaimer, Doppelpunkt, das sind Affiliate-Links. Also wenn ihr die nutzt und das ein oder andere Buch oder irgendwas anderes dann darüber kauft, erhalten wir eine kleine Provision. Schon mal vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Ein sehr gutes Buch übrigens, möchte ich auch nochmal betonen an der Stelle.
Ich habe es leider immer noch nicht gelesen, aber ich glaube, ich habe übrigens einen Amazon Wunschzettel, kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Da ist es eventuell drauf.
Ist ja auch bald Weihnachten, also überlegt es euch gut.
Genau. Ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen müssen. Also du hast es gelesen, hast du gesagt?
Ich habe es im Laden gelesen.
Ach so, ja gut.
Ich habe es nicht bei mir zu Hause.
Das kommt ja gut, das wollte ich mal, also, aber du hast es gelesen. Und da gibt es irgendwie ein Kapitel, warum Drogendealer noch bei ihren Müttern wohnen.
Ja.
Ne? Mhm. Und darauf hat sich dieser Sozialwissenschaftler bezogen. Der ist wohl irgendwie an der LSI oder zumindest hat er in einem Blog der LSI, also die LSI ist die London School of Economics, oder ich glaube, sie heißt London School of Economics and Political Sciences oder so, mit vollem Namen.
Kann sein, ja.
Wie auch immer, die haben irgendwie so einen Blog und der nennt sich Impact of the Social Sciences oder so. Und da hat Alessandro, ich habe seinen Nachnamen vergessen, kommt in die Shownotes. Da hat vor ein paar Jahren einer einen Blog-Eintrag geschrieben und hat die Beschäftigungssituation an Hochschulen in den USA, Großbritannien und Deutschland in Verbindung gesetzt zu eben diesem Kapitel und hat dargelegt, dass die Situation an Hochschulen vergleichbar ist mit der Situation in Drogengangs. Und die Überlegung ist im Wesentlichen die, dass du innerhalb der Hierarchie hast du oben wenige privilegierte Posten. Ne? Also an Hochschulen hast du die Professuren, die sind hart umkämpft, es ist ziemlich schwer an sowas ranzubekommen. Ja, und eine Professur ist eigentlich die einzige Möglichkeit, üblicherweise eine entfristete Beschäftigung zu bekommen.
Ja.
Ja, und die sind dann auch okay bezahlt, ja, bist vielleicht noch fair beamtet, ist eine Vollzeitstelle sowieso. Und ansonsten gibt es aber nicht viel. Und die Anziehungskraft dieser Professuren ist so stark, dass die Beschäftigten auf den unteren Hierarchieebenen sich mit teilweise recht schlechten Bedingungen zufrieden geben. Also in Freakonomics war letztendlich beschrieben, dass der kleine Drogendealer ziemlich wenig verdient, Die Mortalitätsrate ist noch recht hoch, also er geht auch noch ein überdurchschnittlich hohes Risiko ein, verdient dabei recht wenig, deswegen wohnt er dann noch bei seiner Mutter, deswegen die Überschrift des Kapitels. Und die Leute nehmen das in Kauf, okay, in dem Fall unter anderem, weil die Einstiegsbarriere sehr gering ist, also als Drogendealer brauchst du nicht allzu viele Qualifikationen. Ja, so ein bisschen, wie sagt man, Straßenschleue vielleicht. Mhm. Ja, so ein bisschen, ein paar, so die Grundrechenarten musst du beherrschen, ja, Kopfrechnen. Ja. Genau, aber die Einstiegsbarrieren sind an sich recht gering. Du kannst, oder es gibt ausreichend Leute, es gibt sehr viele Leute, die bereit sind, all diese Konzessionen in Kauf zu nehmen, über Jahre, weil sie darauf hoffen, irgendwann mal in der Hierarchie aufzusteigen. Mhm. Und dann denken sie, das, was ich jetzt mache, ist eine Investition in die Zukunft und irgendwann zahlt sich das mal aus. Ne, aber tatsächlich ist dieser Aufstieg in der Hierarchie natürlich stark umkämpft. Mhm. Und die wenigsten schaffen das dann am Ende. Mhm. So, und dieser Alessandro so-und-so hat das eben bezogen auf die Beschäftigten an Hochschulen. Ne? Weil du hast, wenn du dir den Mittelbau anguckst, du hast du hast vielleicht viele Doktoranden, aber von den Doktoranden bekommen die allerwenigsten dann irgendwann eine Professur. Es gibt auch, meiner Erfahrung nach, gibt es auch einfach sehr viele, die es gar nicht wollen.
Ja.
Aber es sind immer noch dann am Ende genug über.
Ja, ja, klar, die Relation ist ja extrem hoch zwischen Doktoranden und Professoren.
Ja. Und das Wollen hat natürlich auch damit zu tun, wie man die Chancen einschätzt, an so eine Professur heranzukommen, wenn man das denn möchte. Also man kann ja auch freiwillig für sich entscheiden, ich versuche das gar nicht, aber nicht, weil man es einfach an sich nicht möchte, sondern weil man meint, dass die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering, dass ich es schaffe. Und ja, wie gesagt, er bezieht das eben auf die USA, auf Großbritannien und auch auf Deutschland und stellt das ganz schön dar. Ist ein recht übersichtlicher Blogartikel. Und ja, ansonsten so die.
Und vergleicht er auch die Länder untereinander im Hinblick auf die Frage, wie extrem das jeweils ausfällt?
Ja, so ein bisschen. Es gibt natürlich ein paar grundlegende Unterschiede. Ne? Also in Deutschland gibt es ja mittlerweile sowas wie Juniorprofessuren, ja, um so ein bisschen um den Übergang irgendwie zu gewährleisten, ne? Vom Doktoranden über den Postdoc hin zum Professor. Mhm. Das hast du in der Form in den anderen beiden Ländern nicht so. Aber dafür hast du deutlich mehr so Tenure-Track-Stellen oder unbefristete Stellen für auch einfach Lehrpersonal. Mhm. Also die Strukturen sind da in mancherlei Hinsicht grundlegend doch ziemlich verschieden. Ne, er beschreibt es so, dass du es als Doktorand sollte man nach Deutschland gehen, weil du üblicherweise dann eine Mitarbeiterstelle oder so bekommst. Ja. Also Doktoranden in den USA oder auch Kanada, Großbritannien, die haben es noch relativ schwer, weil die sich üblicherweise eher über sowas wie Stipendien oder Projekte finanzieren. Aber wenn du dann darüber hinaus, wenn du als Postdoc arbeiten möchtest, dann solltest du eben Deutschland verlassen und zum Beispiel nach Großbritannien gehen. Ja, und ich erinnere mich, dann ist eben noch dargestellt, wie sich, also für Deutschland wird dargestellt, was so das Durchschnittsalter eines Promovierten ist, also in welchem Alter üblicherweise die Promotion abgeschlossen wird, in welchem Alter die Habilitation abgeschlossen wird und in welchem Alter dann die erste Professur angenommen wird. Ja. Die letzten beiden sind natürlich noch recht nah beieinander. Ja, aber du hast den Abschluss der Promotion, hast du irgendwo 30, 31, 32, so in dem Bereich im Schnitt. Und dann Abschluss der Habilitation ist so Ende 30 bis 40. Ne? Und dann, wenn du dir den Verlauf über die letzten Jahre anguckst, dann ist es so, in welche Richtung hat sich das entwickelt? Ist es gestiegen? Nee, ist eher zurückgegangen, oder?
Nee, was meinst du jetzt genau? Die Promotion
also,
oder die Habilitation?
Nee, alles. Also die haben sich alle in die gleiche Richtung entwickelt. Und ich glaube, es ist mittlerweile sind diese Altersgrenzen noch weiter angestiegen.
Würde ich auch intuitiv was vermuten. Ich meine, durch Bachelor, Master kommt ja auch noch zu, dass du jetzt regulär nochmal mindestens ein Semester mehr brauchst, um überhaupt die Einstiegsqualifikation für ein Promotionsstudium zu erhalten, also den Masterabschluss, brauchst du ja regulär mindestens 10 Semester für, wenn es ideal läuft, also wenn du sofort den Übergang von Bachelor auf Master schaffst und da eben keine weiteren Verzögerungen innerhalb des Studiums eintreten, bist du nach 10 Semestern mit dem regulären Studium durch und dann beginnt die Promotion und früher waren es ja im Diplom regulär 9 Semester. Und da hattest du ja auch die Sicherheit, dass du da auch die 9 Semester durchstudieren konntest und nicht irgendwie nochmal zwischendrin die Uni wechseln musstest.
Stimmt, ja. Das kommt noch dazu. Ja, genau. Also das sind so die wesentlichen Details, an die ich mich erinnere. Und ich hatte, ja, ich glaube, damals hat er für seinen Blog-Eintrag da einiges an Aufmerksamkeit bekommen, ne? Weil es natürlich so erstmal auf den ersten Blick ganz interessant klingt. Und ist es auch auf den zweiten Blick, ne? Also man muss sich das schon gut überlegen. So. Und ich, wie gesagt, unterm Strich bereue ich es nicht, das alles gemacht zu haben. Also die wissenschaftliche Mitarbeiterstelle und die Promotion. Aber es gibt doch auch ganz klare Nachteile, ne? Also das geht einfach mit einem starken oder mit einem großen Einkommensverzicht einher. Ja, also nicht das nur, dass man mehr als Vollzeit arbeitet und da viel Energie reinsteckt, sondern man wird halt auch ja für die Qualifikation nicht wirklich gut bezahlt, also unterdurchschnittlich gut bezahlt. Ja, selbst wenn man eine 100% Stelle hat, ist das jetzt kein ungewöhnlich hohes Gehalt. Ja, zumindest in den frühen Entgeltstufen. Ja, aber wenn man dann noch nur 75% hat oder 50%, dann kommt da natürlich nicht so viel bei rum. Und wenn man dann 5, 6, 7 Jahre damit zubringt, dann ist das eine ziemlich lange Phase, in der man halt auch schon mal ordentlich hätte sparen können.
Ja.
So, also das muss dann schon gut überlegt sein. Ja, und
ich denke mal, aber aus rein finanziellen Gründen wird auch niemand eine Promotion anstreben. Zumindest niemand, der jetzt
das wäre komplett
von den
unsinnig.
Nächsten 10 bis 15 Jahren rechnet.
Ja.
Also irgendwo muss natürlich dann schon das inhaltliche Interesse dominieren, denke ich. Und dann macht es ja auch Sinn, das Ganze anzufangen. Und vor allem auch nur dann, denke ich, kann man es wirklich durchhalten über die lange Zeit. Ne?
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, also rein finanziell könnte es vielleicht Sinn machen, wenn du irgendwas Technisches studierst, in dem Bereich dann promovierst und irgendwie in die F&E-Abteilung irgendwo in der Privatwirtschaft wechselst oder so. Es gibt vielleicht Umstände, wo das, oder vielleicht macht das auch für Mediziner Sinn, wobei das natürlich eine andere
Aufwand. Das ist nochmal eine andere, etwas andere Aufwand, Konstellation, ne? Denke ich dann auch, ne? Weil das da eher noch zumindest zum Teil als Einstiegshürde in den eigentlichen Job gesehen wird.
Ja, und es ist auch einfach nicht der Aufwand, ne? Also, also man muss gar nicht auf so viel verzichten, einfach weil es nicht so lange dauert.
Genau.
Ja. Nee, genau, aber das ist auch, ich meine, ich habe jetzt keine repräsentative Stichprobe, aber wenn ich mich so umschaue unter den ehemaligen Mitdoktoranden und Kollegen und ich mir überlege, wer es erfolgreich abgeschlossen hat und wer irgendwann abgebrochen hat oder noch dabei ist, also man muss es schon wirklich wollen, so aus welchem Grund auch immer, aber es die nicht finanzielle Motivation muss schon ziemlich stark sein, ne, was das jetzt auch immer ist. Und das sollte zumindest zu einem großen Anteil die Motivation sein, wissenschaftlich arbeiten zu wollen. Also bei mir hatte sehr viel damit zu tun.
Ja, bei mir auch, auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen, ich meine, wenn das die Motivation ist, dann kann man das rückblickend auch nicht wirklich bereuen, ne? Also ist
vor allem dann nicht, wenn man es so wie wir auch durchgezogen hat, ne?
Genau. Das meine ich mit rückblickend.
Auf deine Arbeit verweisen, ne? Also, kann.
Ja, genau. Ja, also dann in der Retroperspektive ist es alles immer sieht's alles immer noch ein bisschen anders aus. Ich bin ja jetzt noch recht nah dran, aber jo, also, 20 vor 7. Ja gut, wir hatten noch ein bisschen Zeit. Gibt es noch irgendwas? Wir müssen jetzt kein neues Fass aufmachen.
Nö, aber wir müssen ja auch noch abbauen und so.
Genau.
Ich glaube, wäre jetzt ein ganz guter Punkt, um zum Abschluss zu kommen.
Ja, dann machen wir es so. Dann besprechen wir gleich nochmal, wann wir den nächsten Teil aufnehmen. Und dann überlege ich, das hier würde ich wahrscheinlich dann als separate Episode veröffentlichen, auch wenn wir vor der Veröffentlichung noch den nächsten Teil aufnehmen. Aber einfach, weil wir das jetzt mit anderer Hardware aufgenommen haben und so, werde ich das jetzt unabhängig als GK008 veröffentlichen. Und dann sprechen wir in 009 ein bisschen über den IG-Nobelpreis.
Genau, und den regulären Nobelpreis.
Genau. Ja. Und den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis.
Ja.
Da muss ich mal jemanden griffigen Begriff ausdenken, der nicht Nobelpreis enthält. Sonst, naja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir das.
Ja.
Hat mich gefreut.
Mich auch.
Wir grüßen nochmal vom HWWI und das nächste Mal dann wieder von meinem und deinem Schreibtisch.
Genau. Macht's gut.
Alles klar.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.